Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist der zweite Teil von diesem wunderbaren Interview mit dem Auslandskorrespondenten der Süddeutschen Zeitung mit Jürgen Schmieder. Und in diesem zweiten Teil sprechen wir darüber, wie Jürgen es geschafft hat, nach seinem diabetischen Schock, wo er fast gestorben wäre, aus diesem Dilemma wieder rauszukommen. Was er alles umgestellt hat, nicht nur seine Ernährung, sondern wie viel Sport er heute macht und mit einer der größten Herausforderungen für ihn, wie er es geschafft hat, von dieser unfassbaren Sucht nach Süßigkeiten loszukommen. Freue dich auf diesen zweiten Teil und wenn du den ersten Teil dir noch nicht angehört oder bei YouTube angeschaut hast, dann mach das unbedingt noch. Denn Jürgen Schmieder zeigt, was wir wirklich machen können, wenn wir die Verantwortung für unser Leben wieder übernehmen und dass selbst ein Körper, der komplett am Ende war, sich wieder vollständig regenerieren kann. Er ist ein leuchtendes Beispiel dafür. Ja, und freue dich jetzt auf diesen zweiten Teil. Ich wünsche dir richtig viel Spaß dabei.
Was wollen Sie in diesen nächsten 40 Jahren noch sehen? Und dann denkst du ganz kurz drüber nach und dann kommst du, ja, da.
Das ist dein Sohn, ne?
Ja, das ist mein Sohn im Eishockey-Trikot. Und ich muss dann, wir haben ja schon über meinen Vater gesprochen, der war Diabetiker. Der hat es mit Mitte 40 auch erfahren. Und der hatte auch eine Entscheidung. Zudem wurde auch gesagt, sie müssen ihr Leben ändern. Aber er tat es nicht. Mhm. 10 Jahre hatte er keine Konsequenz. Dann kamen Herzinfarkte, Schlaganfälle, bam, 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 bam. Die letzten 15 Jahre seines Lebens saß mein Vater auf der Couch. Der konnte mich nicht mal mehr Fußball spielen sehen. Der konnte mit mir keine Abenteuer mehr erleben. Der konnte mit ihm keine Abenteuer mehr erleben. Und dann sagte die Ärztin zu mir, Sie sind auf dem Pfad Ihres Vaters. Sie werden Ihren Sohn nicht erleben. Und dann sitzt du daheim und sagst, doch, ich werde das erleben. Und wenn ich 70 Jahre alt bin und der Kleine sagt, lass uns auf die Zugspitze wandern, dann will ich bereit dazu sein. Punkt. Und ich weiß ja nicht, was in 30 Jahren ist, aber du kennst doch dieses Ding, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten, wenn du ihm einen Brief schreibst? Das ist ein schönes Gedankenspiel, aber du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Mhm. Mein Gedanke war, wenn dein 75-jähriges Ich dir jetzt einen Brief schreiben könnte, was würde in diesem Brief stehen? Und ich will, dass in diesem Brief steht, danke, lieber 44-jähriger Jürgen, dass du dich um dich gekümmert hast, dass du Sport getrieben hast, dass du dich gut ernährt hast, weil, pass mal auf, was ich jetzt gerade mache, mein Sohn und die Enkel haben mich zu einem Heißluftballonflug eingeladen. Und weißt du was, weil du dich mit 40, 45 zusammengerissen hast, weil du gesund bist, kann ich jetzt in den Heißluftballon steigen. Vielen Dank, ciao.
Ja, das ist super schön, weil das große Warum ist ja immer der Treibstoff, warum wir die Dinge tun. Ja, wenn ich mit meinen Leuten spreche, die zu mir kommen und die sagen, oh, ist so schwer, die Gewohnheiten zu verändern, sag ich, ja, aber die Gewohnheiten, an die hast du dich gewöhnt, es fällt dir leicht, die jetzt abzurufen, aber das große Warum, das Ziel, den Fokus wieder aufzubauen und das schon im Geiste sich vorzustellen, ist die Triebkraft. Ne? Das heißt, wie hast du dann angefangen? Also was waren deine ersten, ich sag jetzt mal, Maßnahmen, die du komplett verändert hast zu deinen Gewohnheiten, die früher schlecht waren und die jetzt sich verändert haben? Was waren die ersten Maßnahmen?
Die allerersten waren natürlich die Notwendigkeiten. Also als Diabetiker, was heißt kein Zucker mehr? Nur noch 45 bis 60 Gramm Kohlenhydrate per Mahlzeit. Also das war relativ strikt festgelegt, kaum noch Alkohol. Weil völlig klar ist, wenn du 15 Bier trinkst, trinkst du nicht nur Alkohol, sondern du nimmst auch ordentlich Kohlenhydrate und Zucker zu dir.
Ja, 15 Bier, da wäre ich tot. Naja,
also, weißt du, man sagt ja immer, 3 Bier sind eine Mahlzeit und dann hast du noch nicht mal was getrunken. Das stimmt aber. Also, Unmengen an Zucker, die du zu dir nimmst. Deshalb waren so die ersten Maßnahmen relativ konkret. Aber dann kam, es hat alles mit diesem Grund zu tun. Also, immer wenn du sündigen willst, sagst du, ist mir dieses Bier wert, irgendwann mal auf ihn verzichten zu müssen?
Wow, schön.
Ist es, ist es mir wert, jetzt auf der Couch zu sitzen und Computerspiele zu zocken oder gehe ich eine Stunde ins Fitnessstudio? Und die Entscheidung, wenn du an dein Warum denkst, ist fast immer die gleiche.
Hast du dann einen richtigen Plan gehabt? Also nimm uns da mal mit rein. Wie waren deine ersten Stationen und deine ersten Pläne? Was hast du konkret getan?
Wie gesagt, also Zucker, Alkohol, Kohlenhydrate, das war ein ganz strikter Ernährungsplan. Und ich habe mir sofort in den Kopf gesetzt, ich will die nächsten 365 Tage 365 Mal Sport treiben.
Das habe ich ja noch nie gehört. Sensationell. Also,
ich wollte dieses langfristige Ziel, weil die Ärztin auch sagte, du musst jetzt ein Jahr wirklich bewusst leben und du musst was tun. Und dann habe ich einfach, okay, Montag, du gehst in Sport. Und um es abzukürzen, ich war 17 Mal nicht im Sport. Also ich habe 17 Tage geschwänzt, habe dafür aber an 17 Tagen zweimal Sport gemacht. Also ich habe tatsächlich 365 in 365 geschafft. Und wenn du jetzt mit deinen Leuten redest und sagst, Gewohnheiten schaffen. Das Witzige dran war, es war tatsächlich nur der erste Monat eine Verpflichtung. Also wo du so, jetzt ist es 19 Uhr, ich bin eigentlich zum Abendessen verabredet, jetzt will ich nicht in Sport. Nach einem Monat ist dein Gehirn umprogrammiert. Nach
ja,
einem
super.
Monat bist du so, natürlich stehe ich um 7 auf und natürlich gehe ich zum Sport. Natürlich ist Donnerstagabend, ist bei mir so die Straße rüber im Gym, ist so Dehnen, Mobility. Natürlich gehst du hin, weil du es jeden Donnerstag tust. Und es ist faszinierend, so schnell dein Gehirn in schlechte Gewohnheiten fällt, so schnell kannst du es umprogrammieren und du bist in guten Gewohnheiten und plötzlich gehst du in Sport, ohne drüber nachzudenken. Also an diese 365 in 365 habe ich ab Monat 2 gar nicht mehr nachgedacht, sondern es ist ganz automatisch. Du gehst in Sport, machst in deine App, yes, machst einen Haken, passt. Und so nach 11 Monaten schaust du dann in diese App und sagst, 311 Tage und ich war 310 Mal in Sport. Hey, ich muss einmal, zweimal gehen. Und es ist faszinierend, wie man sein Gehirn auf Gewohnheiten programmieren kann.
Aber es ist ja auch schön, weil man sieht eben auch die Bilder in deinem Buch. Und wenn man dich mal so ein bisschen googelt, sieht man eben auch die Vorher-Nachher-Bilder. Du bist ja jetzt wirklich, also alle, die jetzt zuschauen, man kann den Podcast ja hören und sehen, das kann man ja beides, dann sieht man eben auch schon, ne? Du hast ja auch hier diese Attitude, die man so schön hat, wenn man eben auch trainiert und diese Ausstrahlung. Wie war denn dein neues Körpergefühl? Du warst ja ein bisschen flauschig, ne? Bisschen mopsig früher. Also du hast ja viel abgenommen. Wie viel hast du dann abgenommen insgesamt?
Also um zu sagen, ich bin 1,80 groß und auf dem Höhepunkt waren es 123 Kilo. Also um zu sagen, ein bisschen mopsig. Und wie gesagt, es war nicht nur 2021. Ich habe jetzt Fotos von vor 15 Jahren gesehen, wo ich sage, wow, da bin ich aber auch bei 115, 116 Kilo. Mhm. Also das war lang und ich merkte jetzt erst.
Wie viel wiegst du jetzt?
Jetzt bin ich so bei 88.
Mhm.
Ist aber so, also ich war immer ein bisschen kräftiger, selbst als Fußballspieler war ich immer so 87, 88. Also
ja, du hast ja nur Muskeln. Also wenn man dich sieht.
Ich bin jetzt quasi so fit wie nie zuvor und ich schaue aber gar nicht so sehr aufs Gewicht. Also ich wiege mich wirklich dreimal die Woche. Wenn ich jetzt zufällig im Bad vorbeigehe, dann wiege ich mich, weil ich ganz bewusst sage, die Waage bestimmt nicht, wie es mir geht.
Ja, nicht so oft ist dreimal die Woche ist schon viel, ne? Also ich stelle mich alle 2 Wochen einmal auf die Waage. Das war's.
Umso besser. Also bei uns steht's halt im Badezimmer. Ich kontrolliere es halt auch, weil die Ärztin sagte, schau mal und die will dann immer wissen, wie schaut's denn aus? Geht's auf und geht's bergab? Aber ich will die Waage nicht bestimmen lassen, wie es mir geht. Ich will sagen, tut mir irgendwas weh. Und wenn ich sage, nee, ich bin fit, ist mir relativ egal, was die Zahl auf der Waage zeigt. Aber wie du eben sagst, die Frage ist natürlich immer, wie viel hast du abgenommen? Mhm. Also das ist natürlich so ein Reflex. Und deshalb sind fast 40 Kilo.
Und sag mir mal 2 Punkte, weil ich habe noch so viele Fragen an dich. 2 Punkte von dem alten Jürgen, der eben nicht diese Fitness hat und der neue Jürgen, der diese Fitness hat. Was nimmst du am prägnantesten war, was sich in deinem Leben durch dieses, ja, sich wohl und fit fühlen, was ist jetzt anders? Zwei wesentliche Punkte.
Das Gefühl, in den Kleiderschrank gehen zu können und nehmen zu können, was immer du willst. Als ich moppeliger war, du suchst immer nach diesem einen T-Shirt, wo dein Bauch nicht rausschaut, wenn du die Hände hochnimmst, wo du nicht ausschaust wie Pumuckl. Und dieses T-Shirt ist natürlich nie da, weil es in der Wäsche ist oder keine Ahnung. Und dann bist du schon so unglücklich und dann gehst du und dann sitzt du. Okay, wie sitze ich, dass meine Wampe nicht rausschaut? Oh, so, da zeigt sich ein Doppelkinn. Also es war immer so ein ungutes Gefühl, so ein Angstzustand. Oh, sehen die Leute, wie ich ausschaue? Und jetzt gehe ich in Kleider. Ich habe heute, das war der erste Pulli, der war noch nicht mal im Kleiderschrank, der lag auf dem Bett. Mhm. Und ich kann den anziehen und sage, es ist völlig okay. Mhm. Ich gehe eine Treppe runter und ich schnaufe nicht und meine Knie tun nicht weh. Und aus diesem Gefühl ergibt sich ein Selbstbewusstsein. Ein wenn du keine Angst mehr hast, wie andere auf dich schauen, wenn du keine Angst mehr hast, oh, schau mal, das ist hier der Moppel, den wählen wir als letztes. Das gibt dir ein Selbstbewusstsein, das dich einfach glücklich macht. Mhm. Also wo du einfach sagst, du hast eine Sorge weniger am Tag.
Mhm. Also du hast mehr Selbstvertrauen, du kannst die Dinge einfach wieder anziehen, die du wirklich willst. Ja. Jetzt hast du ja auch deine Ernährung umgestellt. Du hast mental eine ganze, ganze Menge gemacht. Wie ist es denn mit der Ernährung? Haben denn deine Freunde da entspannt drauf reagiert? Oder wie waren die denn da so drauf? Weil wenn du auf einmal nicht mehr diese, wie viel waren das, 12 Bier trinkst oder... Ja. Dann diverse Sachen nicht mehr mit isst, dann gibt es vielleicht auch mal Gegenwind, oder?
Den gibt es auf jeden Fall, aber es war relativ klar für mich zu sagen, die Leute, die versuchen mich zu verführen, die muss ich aus meinem Leben entfernen. Dir wird dann schon bewusst, wo du sagst, das ist jetzt meine Reise, die ich angehe, ich kann von keinem erwarten, dass er mitgeht. Mhm. Also nur weil ich krank bin, nur weil ich auf Bier verzichte, kann ich nicht von anderen fordern, dass die es auch tun. Also diesen Egoismus musst du wegtun und du musst auch sagen, nicht jeder will da mitmachen. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann mach die Leute aus deinem Leben weg, die dich verführen wollen. Wer dich auslacht, weil du kein Bier trinkst, frag dich, ob das tatsächlich ein Freund ist. Mhm. Also wenn jemand nur mit dir abhängen will, weil du 5 Bier trinkst, ist es vielleicht nicht die richtige Person zum Abhängen.
Und dann musst du schon den Kuchen isst oder was auch immer. Ne?
Also meine Frau ist die beste Bäckerin der Welt. Ja,
und ist aber ungünstig.
Sie ist ein bisschen schuld. Also wo ich sage, ich habe ja ihre Kreation immer probiert. Und wir haben da schon so ein Ding gefunden. Sie backt natürlich weiter, aber sie gibt es jetzt ihren Freundinnen. Und halt schon ein bisschen Disziplin musst du schon zeigen. Mhm. Also deswegen heißt das Buch auch Arschtritt ins Glück. Und es heißt nicht Umarmung ins Glück oder es heißt nicht Kopfstreicheln ins Glück, sondern also es gehört schon eine Disziplin dazu und es gehört schon dazu zu sagen, okay, alle anderen essen jetzt ein Stück Kuchen und ich esse halt dann frische Erdbeeren. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mega verzichten müsste.
Mhm. Kannst du dich noch an deine ersten Rückschläge erinnern, wo du gesagt hast, wow, oder was ist dir denn schwer gefallen, wo du super stolz drauf bist, weil du es überwunden hast?
Die Sucht nach Zucker. Mhm. Also es ist bei mir tatsächlich nach jeder Mahlzeit habe ich immer noch dieses, oh, ich brauche jetzt was Süßes. Ich brauche ein Dessert. Bei mir Frühstück ist ein Nutella-Toast gewesen. Mhm. Abends, selbst vorm zu Bett gehen, sitzt du halt auf der Couch und machst so Nüsschen mit Schoko. Und das ist immer noch schwierig. Also selbst 2 Jahre später, deswegen sage ich immer jedem, der sagt, es fällt ihm schwer, Dinge zu verändern, sage ich, ich fühle mit dir. Ich fühle wirklich mit dir. Meine Frau hat gestern für ihre Freundinnen, die hatten einen gemeinsamen Abend, hat sie so eine Erdbeersahne-Rolle gemacht. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich will da so ein Stück immer noch. Also dieses Gefühl wird nie weggehen.
Doch. Ich sag's dir, es geht weg, weil da muss ich sagen, weil ich war der abhängigste Mensch von Kohlenhydrate und Zucker auf diesem Planeten und das steht und fällt bei 3 Faktoren. Einmal die Abhängigkeit in deinem Gehirn, dann die Biochemie in deinem Körper, aber wenn dein Darm sich erholt und der Darm wirklich sich nach und nach regeneriert und man einen richtig guten Darm aufbaut, dann hört diese Gier auf. Ja. Und es ist wirklich so, weil wenn ich es geschafft habe, sage ich, schafft es jeder. Und das du bist genau ja auf dem perfekten Weg, ja.
Also so, genauso geht es mir auch, wo ich sage, ich bin kein Fitness-Influencer, ich bin kein Profisportler, ich bin kein Ernährungsberater, sondern ich sage tatsächlich, ich erzähle meine Geschichte und wenn ich es schaffe, von Süßigkeiten wegzukommen, dann schafft es wirklich jeder. Und wenn ich eine Geschichte erzählen darf von meiner Ernährungspsychologin, die sagte, wir können natürlich jetzt, ich kann natürlich zu Ihnen sagen, essen Sie keine Süßigkeiten mehr. Das kannst du natürlich probieren. Sie sagte aber, schauen Sie doch mal, wann und warum Sie Süßigkeiten essen. Also bei mir natürlich, nach jeder Mahlzeit musste ein Dessert sein, wo sie sagte, da brauchst du einen Ersatz. Ist halt Erdbeeren statt Schokolade. Aber das Zweite war, ich war ein Stress-Zuckeresser. Und das bedeutete, ich habe quasi den ganzen Tag über 1800 Kalorien gegessen. Mhm. Dann wusste ich aber, dass am nächsten Tag früh ein schlimmes Telefonat mit jemandem wartete, den ich nicht mochte. Und glaub's oder nicht, ich habe am Abend vorher einen Snickers gegessen. Am Morgen, als dieses Gespräch war, nicht ein Nutella-Toast, sondern drei. Während des Telefongespräches lag eine Tüte Gummibären da und ich habe tatsächlich innerhalb einer halben Stunde eine komplette Tüte Gummibären gefressen. Und nach diesem Telefonat, weil es mich so gestresst hat, wieder Schokolade. Und da sagte die Ärztin, Ihnen ist jetzt schon bewusst, dass Sie nur wegen dieses Telefonats 5000 Kalorien zu sich genommen haben. Und zwar 5000 Kalorien an Süßigkeiten. Mhm. Also wir reden hier nicht von einem Profisportler, der Nudeln isst und diese 5000 Kalorien braucht, sondern boom. Mhm. Und da sagte die Ärztin, jetzt kann ich Ihnen sagen, lassen Sie die 5000 Kalorien weg oder ändern Sie was an diesem Telefonat.
Mhm. Sehr schön.
An diesen Menschen, mit denen Sie umgehen. Mhm. Entfernen Sie Menschen, die diese Trigger in Ihnen verursachen. Die müssen Sie aus Ihrem Leben entfernen. Und das Schöne ist, im Jahr 2024 funktioniert das. Mhm. Deswegen kann ich jedem sagen, seid mutig. Wenn ihr merkt, ein Mensch schadet euch, und das muss nicht emotional sein, das kann auch sein, wenn ein Mensch, deswegen sprachen wir über Verführer. Mhm. Also wenn der Nachbar dir halt jeden Tag ein Stück Torte vorbeibringt, vielleicht musst du irgendwann mal zum Nachbarn sagen, ich kann nicht jeden Tag ein Stück Torte essen. Mhm. Ich kann nicht jeden Freitag mit dir um die Häuser ziehen und 15 Bier trinken. Also die Menschen, die dir schaden, müssen nicht unbedingt Feinde sein oder jemand, der wirklich böse zu dir ist, sondern du musst erkennen, in welchen Momenten wird diese Sucht getriggert. Und da musst du dagegen vorgehen.
Mhm. Du schreibst es ja auch so schön in deinem Buch und vor allen Dingen eben auch diese Eskapaden, ne? Wenn du den ganzen Tag so konsequent warst und es ging eigentlich ganz gut, aber dann am Abend ging eigentlich die Post ab, ne? Mit all diesen ganzen Süßigkeiten, mit all diesem Kram, der dann eben gekommen ist, ja. Wie war das denn in dem Moment, wo du auf einmal für dich reflektiert hast, okay, auch mit dem, was die Menschen da so essen, ist es nicht so, wie soll ich sagen, oder ich beschreibe es mal anders. Ich muss mich ja gewählt ausdrücken, weil diesen Podcast können ja diverse Menschen sich auch anhören. Ja, du hast irgendwann mal die Nahrungsmittel so unter die Lupe genommen, dass du festgestellt hast, dass diese Lebensmittelindustrie schon dafür sorgt, dass diverse Kombinationen so krass aufgebaut werden, dass die Menschen eben die Finger nicht davon lassen können. Kannst du einfach mal so ein bisschen was dazu sagen, was du auch da rausgefunden hast? Du hast ja diesen netten Satz in deinem Buch beschrieben, Achtung, die Lebensmittelindustrie verarscht dich, werde endlich wach. Was hast du denn da rausgefunden?
Naja, es war bei mir relativ klar, als meine Ernährungsberaterin, die mir zugeteilt wurde, so diese Grenzen mir sagte, wo sie sagt, also schau mal, eine Mahlzeit sind so 45 Gramm Kohlenhydrate. Also was so ein normales Bündel Spaghetti ist völlig okay. Dann sagte sie so, ja, 4 Gramm Zucker ist auch okay. Und dann schaust du halt irgendwann mal auf die Lebensmittelangaben und sagst so, ah ja, 45 Gramm Kohlenhydrate ist okay, 4 Gramm Zucker ist okay, bababababa. Und dann wird dir klar, das ist ein Stück Jogurette.
Die Jogurette.
Und, Das ist nichts gegen Jogurette. Ich liebe Jogurette und wer die mag, ist toll. Aber die erlaubte Portion ist ein Stück. Und jetzt frag dich mal, wer schafft es, ein Stückchen Jogurette zu essen?
Ja, das Model, was da durch die Gegend läuft, in der Werbung.
Natürlich, die schafft es.
Die ist das aber nicht.
Ganz genau. Und es ist halt so, dass die Industrie bei den Nahrungsmittelangaben eine Portion so definiert, dass es quasi in dieses Raster fällt, wo du sagst, okay, das darf ich essen, das darf jeder Mensch essen. Also wenn du wenn du deine Makros analysierst und sagst, was darf ich denn so essen, passt's. Bloß dann wird dir irgendwann mal klar, eine Portion sind 9 Erdnüsse. Weißt du, was 9 Erdnüsse sind? Also das ist ja, das ist ja noch nicht mal ein Golfball. wenn ich aber abends einen Film schaue, ich habe da mal gezählt, ich esse 130 Erdnüsse. Das bedeutet aber, ich esse nicht eine Portion, sondern 13. Und manche Portionen sind unfassbar böse. Also wo du sagst, 2/3 Cola-Dose sind eine Portion. Wer bitte trinkt 2/3 einer Dose?
Ja, du hast die Beispiele sehr schön in deinem Buch auch gebracht, ne? Dass es einem auch mal bewusst wird, vor allen Dingen eben auch, was da auch drin ist und so. Es ist wirklich sehr, sehr schön, auch mal zu lesen, weil du auch durch deine Recherche auch mal ein bisschen tiefer eingestiegen bist, ja. Was sind denn so deine Goldnuggets? Also wenn du jetzt den Zuhörern, den Zuschauern einfach zum Thema Ernährung, zum Thema Bewegung und zum Thema, wie kannst du es mental schaffen? Ja. Deine Goldnuggets, also deine Learnings, ich sag jetzt mal so, auf den Punkt mit auf den Weg geben möchtest. Ja. Fangen wir mal bei dem Thema Ernährung an. Was ist denn das, wo du sagst, pass mal auf, Freunde der Nacht, das ist wichtig.
Du musst wissen, was du isst. Punkt. Und da führt kein Weg dran vorbei. Ich werde niemandem sagen, du darfst das nicht essen oder du musst das essen. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Also ich habe vor 15 Jahren mal ein Buch geschrieben über Diäten und gemerkt, dass keine Diät passt. Also das heißt, du musst deine eigene Ernährung finden. Aber wie viele Menschen wissen nicht, was in den Sachen ist, die sie zu sich nehmen? Dann gehst du ins Restaurant und du weißt gar nicht, was da drin ist. Und du weißt auch nicht, was eine Portion ist. Also werd dir bewusst, was ist eine Portion Spaghetti Bolognese? Wie groß ist dieses Ding wirklich? Also
und was macht das in deinem Körper? Ja.
Ganz genau. Und dann sagst du, und jetzt treffe eine Entscheidung, wie viel darf ich essen und was darf ich essen? Also ich werde keinem sagen, du darfst nicht zu McDonald's gehen. Geh zu McDonald's. Aber du musst wissen, was das ist, das du dir dann bestellst und was du dir dann in deinen Körper schiebst.
Auch wieder das Bewusstsein aufzubauen, ne? Also ich meine, da haben so diverse Länder auch ein bisschen Vorteil, weil dieses Essen wieder zu genießen, zu zelebrieren und sich bewusst zu machen, wie du sagst, was ist das? Auch dieses Massenthema mal rauszunehmen und mal zu sagen, hey, sind wir noch ganz bescheuert, diese armen Tiere, die da zusammengefercht sind, alle in dieser Art zu konsumieren, ja. Also es ist ein super schöner Goldnugget, ja. Was ist so dein, ja, Goldnugget zum Thema Bewegung?
Da gibt es sogar 4. folge keinem Fitnessprogramm, schau nicht in die Magazine, sondern wirklich die 4 Lehren zu Bewegung ist 1, Convenience. Finde das Fitnessstudio oder die Bewegung, die rum ums Eck ist, die bei deinem Arbeitsplatz ist. Die Studien zeigen, ab dem Zeitpunkt, wo dein Fitnessstudio mehr als 10 Minuten weg ist, gehst du einmal pro Woche weniger. Deswegen ist völlig egal, was in diesem Fitnessstudio ist. Es muss einfach zu erreichen sein. Wenn ums Eck ein Tennisplatz ist, dann spiel halt Tennis. Wenn ein Tischtennisverein die Straße runter ist, spiel Tischtennis. Also es muss einfach zu erreichen sein. Punkt. Zweitens, mach was, das dir Spaß macht. Ich war Fußballer bei Jan Regensburg. Also ich war tatsächlich ein brauchbarer Spieler. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr Fußball gespielt. Also nur weil dir ein Sport vor 10 Jahren Spaß gemacht hat, muss er heute nicht Spaß machen und er muss auch nicht ideal für deinen Körper sein. Also ich könnte mir jetzt nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn mir jemand eine Blutgrätsche gibt. Also spiele ich halt Tennis, weil es mir Spaß macht. Das ist das Zweite. Das Dritte, setzt dir ein Ziel. Und zwar ein langfristiges. Nicht, ich will in 2 Monaten gut ausschauen, weil es in Urlaub geht. Weil dann ist meine Frage, ja und danach? Was machen wir denn danach? Also die Leute haben immer so diese kurzfristigen Ziele. Die müssen nicht schlimm sein, aber ich finde zu meinen 365 in 365 ist ein längerfristiges Ziel. Setz dir ein langfristiges Ziel, das du erreichen willst. Ist es ein Marathon? Ist es, du willst bei einem Firmenlauf mitmachen? Mein Bruder hat ein ganz einfaches Ziel, der will den Santa Clara Trail vor seinem 60. Geburtstag wandern. Also das Ziel muss nicht immer Iron Man oder irgend sowas sein. Mhm. Das Ziel kann auch ein ganz kleines sein. Und das Vierte ist das Allerwichtigste. Such dir ein Ziel mit deinem Purpose. Mit diesem, also kannst du was tun für deine Bestimmung? Und bei mir war es, ich konnte nicht Schlittschuh laufen. Nie. Ich mochte das nicht, wenn ich meine Füße nicht unter Kontrolle hatte und jetzt siehst du, der ist ein Eishockeyspieler.
Ja.
Und jetzt hat der gefordert, weil er so ehrgeizig war, dass ich vor der Schule mit ihm um 6 Uhr früh in die Eishalle fahre, damit er skaten kann.
Cool.
Jetzt hätte ich eine Entscheidung, okay, ich sitze im Auto und warte auf ihn die Stunde oder ich arbeite oder ich kaufe mir ein paar Schlittschuhe und lerne verdammt nochmal Schlittschuh fahren.
Cool.
Und ich habe wegen ihm quasi Schlittschuh fahren gelernt. Und bin dann 2-mal die Woche mit ihm aufs Eis. Ich sah total schrecklich aus. Es war übel, aber ich habe mich eine Stunde lang bewegt. Punkt. Mhm. Und dann sind wir nach dem Schlittschuhfahren, haben wir uns einen Kaffee geholt, eine heiße Schokolade, haben ein bisschen geredet. Dann habe ich ihm in die Schule gefahren und habe ich gesagt, ich werde nie ein Profi, ich werde nie gut sein. Aber es war eine Stunde Bewegung mit ihm. Und so schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe.
Super. Und hast du noch einen ganz tollen Impuls aus deinem Leben, aus deiner Erfahrung zum Thema, wie kannst du den mentalen Fokus halten? Wie kannst du so fokussiert bleiben? Was ist da wichtig?
Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, du kannst die Leute in deinem Umfeld nicht ändern, aber du kannst die Leute in deinem Umfeld ändern. Erwarte nicht, dass deine Freunde automatisch mitmachen. Nur weil du für dich beschließt, ich will mein Leben ändern oder ich will jetzt gesünder leben, heißt es nicht, dass deine Freunde an genau diesem Punkt angelangt sind. Die sind vielleicht an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben. Die haben vielleicht ganz andere Sorgen, Nöte, Ängste. Und ich war am Anfang so enttäuscht, als ich so, schau mal, ich ändere mein Leben. Gehst du mit in Sport? Und mein bester Freund so, nee, ich habe keine Zeit. Und dann bist du so am Anfang enttäuscht und denkst dir so, Mai, sind die gemein zu mir, bis du merkst, ja, schau mal, da drüben auf dem Tennisplatz, da ist eine ganz nette Frau und die spielt gern mit mir. Und ich habe jetzt eine Frau, mit der habe ich nichts zu tun. Also wir kennen uns noch nicht mal. Die ist aber jetzt meine Mixpartnerin in Tennis und Pickleball und wir wurden Freunde. Mhm. Und dann sagst du so, schau mal, du musst nur den Mut aufbringen, zu sagen, schau mal, ich kann auch mit Mitte 40 noch neue Freunde finden.
Absolut.
Und meine Frau kann mit Sport nichts anfangen. Die tanzt gern, die macht Yoga.
Das ist aber auch Sport.
Ja, aber nein, kompetitiv. Also ich meine, also für mich hat halt Sport immer mit Wettkampf zu tun. Ich will spielen, weil ich gewinnen will. Fußball, CrossFit will ich, eine persönliche Bestleistung. Damit kann meine Frau nichts anfangen. Die will mit Freunden tanzen, die will Yoga machen. Das bedeutet aber, meine Frau und ich haben komplett anderen Zugang zu Bewegung und Aktivität.
Mhm.
Was aber dann bedeutet, okay, ich mache halt mit meiner Frau keinen Sport. Ich sehe jetzt bei dir, ich habe heute deine Instagram-Story angeschaut. Du und dein Partner, ihr seid gemeinsam aktiv. Ihr findet es toll. Super, super, wenn es so ist. Aber sei nicht sauer auf deinen Partner, wenn der Partner ein anderes Ziel hat oder einen anderen Sport mag. Es ist erlaubt, neue Freunde zu finden. Also meine Frau sagt jetzt, du und dein Pickleball-Wife geht ja schon wieder spielen. Und das ist völlig okay. Und das ist so ein Ratschlag. Such dir ein Umfeld, such dir Leute, die dich wirklich antreiben, die dir auch mal in den Arsch treten. Die dich aber auch hochziehen. Und das müssen nicht deine Freunde sein.
Sehr, 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 sehr schön. Ja. Also es macht so viel Spaß, mit dir zu sprechen, lieber Jürgen. Und was mich auch völlig begeistert, neben deinem wirklich heftigen Wake-up-Call, Du hast ja auch die Medikamente Ozempic und Metformin genommen. Und hätte ich jetzt oder wäre ich gefragt worden, Kerstin, kann so jemand, der so einen heftigen diabetischen Schock hatte, jemals ohne Medikamente leben? Ich hätte in meinem Empfinden immer gesagt, okay, alles, was man ja noch nicht von Geburt an hat, kannst du wieder rückabwickeln. Aber ich wäre auch ein bisschen ins Zweifeln gekommen, um ehrlich zu sein. Denn es ist schon ganz schön schwierig bei dem, was du da wirklich mitgemacht hast, das ganz ohne Medikamente zu schaffen. Aber man sieht an deinem Beispiel, du nimmst keine Medikamente. Du hast es geschafft, aus der eigenen Kraft heraus deinen wunderbaren Körper wieder von innen heraus zu stärken. Hast die Verantwortung für dein Leben übernommen. Und bist wirklich ein Role Model, ein leuchtendes Beispiel für alle Menschen, die da draußen das Gefühl haben, oh, bei allen funktioniert es, nur bei mir nicht. Du hast diese ganzen Blockaden überwunden. Du bist sicherlich immer noch auf dem Weg wie jeder andere Mensch, aber es ist wirklich ein tolles Buch, lieber Jürgen. Und ich kann dich da wirklich nur beglückwünschen, dass du auch den Mut hattest. Ich halte es jetzt hier nochmal rein, hier Arschtritt ins Glück. Ja. Einfach so ehrlich und offen das zu beschreiben. Und es gibt wirklich tolle Impulse in deinem Buch. Und das Schöne ist, du bist ja, wie du selbst sagst, jetzt kein Ernährungsberater, Wissenschaftler oder irgendwie ein Sportcoach, sondern du bist ein Mensch wie jeder andere. Und du gibst deine Story wieder und das motiviert und hilft Menschen wieder in ihre Kraft und Balance zu kommen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wir bringen das hier alles in die Shownotes. Und ja, ich danke dir für deine Zeit. Und die letzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist, was ist denn dein Wunsch, den du an die Menschen noch weitergeben möchtest?
Dass sie es nicht so weit kommen lassen wie ich. Also ich merke tatsächlich, wie dumm ich war und wie oft ein Arzt zu mir gesagt hat, sie müssten was tun. Und die wichtigste Nachricht ist, pass auf dich auf. An jeden Menschen, was immer es bedeutet, pass auf dich auf, weil du stellst alle Sachen immer hinten an. Es ist immer alles wichtiger, gerade heutzutage, wenn du schaust, es gibt eine Krise nach der anderen. Es gibt immer 10, 15 Krisen gleichzeitig und das Letzte, worum du dich kümmerst, bist du selbst. Man sagt immer, ah, ich muss mich um meinen Beruf kümmern, ich muss mich um mein Kind kümmern, ich muss jetzt mit meiner Frau was machen, ich muss mit Freunden machen und wer oft hinten runterfällt, bist du selber. Und die wichtigste Botschaft ist, nein, es ist nicht egoistisch, sich um sich selbst zu kümmern. Nimm die Situation im Flugzeug, wo es heißt, die Sauerstoffmaske musst du erst auf dich aufziehen, dann kannst du anderen helfen. Und das passiert aus zwei Gründen. Denn solltest du die Maske nicht aufsetzen, kannst du nicht nur anderen nicht helfen, sondern du wirst zur Bürde für anderen, weil die dann dafür sorgen müssen, dass du eine Sauerstoffmaske aufziehst. Und die zwei Monate, wo ich so hilflos war und gemerkt habe, ich wurde zur Bürde für meine Familie, für meine Freunde und so weiter, wäre ich vorher ein bisschen egoistischer gewesen, hätte gesagt, ich muss mich jetzt mal eine Stunde um mich selber kümmern. Wäre es nicht so weit gekommen. Und meine Botschaft an jeden, der es jetzt hört, pass auf dich auf, kümmere dich um dich selbst und wenn es dir gut geht, dann kannst du auch anderen helfen.
Wunderbar, lieber Jürgen. Was ein schönes Schlusswort, ja. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit. Schreib noch ganz, ganz viele Bücher. Du hast ja schon ganz viele Bücher geschrieben. Und das ist einfach eine großartige Geschichte. Und ich bin mir sicher, es wird ganz viele Menschen motivieren. Und du wirst durch deine Geschichte viele, viele Menschen dazu bewegen, mehr in ihre Lebenskraft und in ihre Gesundheit zu kommen. Dankeschön.
Danke dir.